Eine kleine Ankündigung in eigener Sache. In diesem Jahr findet am 15. Mai der Deutsche Ingenieurtag des VDI in Düsseldorf statt. Gemeinsam mit euch diskutieren wir über Zukunftsthemen aus Mobilität, KI, Energie, Weiterbildung und Gesundheit. Einen Tag lang gibt es dazu jede Menge spannende Keynotes, Workshops und Paneldiskussionen. Meldet euch gerne an und diskutiert mit uns über den Technologiestandort Deutschland. Mehr Infos zum Event findet ihr in den Shownotes. Oder informiert euch direkt auf unserer Website und bei Social Media. Dort findet ihr alles zur Anmeldung und zum Programm. Wir freuen uns auf euch! Technik aufs Ohr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Heute sprechen wir über die Verantwortung der Tech-Industrie. Und zwar gehört die Zukunft der Technologie uns allen, wenn wir sie aktiv mitgestalten. Diese Aussage unterstützt zumindest mein heutiger Gast Aya Jaff. Sie spricht sich dafür aus, die Dominanz der Tech-Elite zu hinterfragen und ja, Technologie nutzen zu können, um gerechte, nachhaltige und inklusive Innovationen zu schaffen. Was sie damit genau meint, das wird sie mir dann auf jeden Fall gleich verraten. Und Aya, ich fände es auf jeden Fall schön, wenn du dich mal kurz selbst vorstellst und so ein paar Sätze über dich verlierst.
Hi, ich freue mich total, hier dabei zu sein. Mein Name ist Aya und ich bin Autorin in allererster Linie, zumindest im Moment, aber ich habe viele Hüte getragen über die Jahre. Ich habe angefangen als Programmiererin, später wurde ich Unternehmerin und ja, mittlerweile habe ich mich kritisch mit der Bubble auseinandergesetzt, in der ich ja auch groß geworden bin, so.
Sehr gut. Ja, wir freuen uns auch, das kann ich schon mal verraten, dich auf dem Deutschen Ingenieurtag am 15. Mai hier in Düsseldorf begrüßen zu dürfen. Da wirst du auch eine Keynote halten. Also so viel schon mal kurz vorab. Ja, sehr schön, dass du da bist. Wie du auch gerade schon erwähnt hast, ne, du bist ja in verschiedenen Bereichen aktiv, also Programmiererin, Gründerin, Autorin. Wo hat denn deine Reise in die Tech- und Finanzwelt so richtig begonnen?
Die Reise hat aus Neugierde begonnen. Als ich 16 Jahre alt war, habe ich aus Interesse einfach gegenüber der ganzen Tech-Branche, habe ich mich auch zunehmend mit Finanzthemen beschäftigt, weil ich natürlich wie andere, glaube ich, in meinem Alter auch Magazine gelesen habe. Und naja, zu der Zeit waren die Rockstars einfach wirklich Mark Zuckerberg, würde ich mal sagen,
ja,
oder Sheryl Sandberg. Und ich weiß noch, dass ich wirklich Poster von denen in meinem Zimmer hatte. Und ja, die haben das richtig gut miteinander vereint, finde ich, so die Tech- und Wirtschaftswelt. Und so bin ich dann wirklich reingerutscht und habe das Programmieren gelernt, indem ich ein Börsenplanspiel eben auch aufgebaut habe.
Cool.
Das habe ich dann 5 Jahre lang gemacht. Und es war Non-Profit, das heißt, ich glaube, viele Leute denken, ich habe da jetzt irgendwie richtig viel Geld verdient, aber das stimmt nicht. Das war wirklich einfach nur, um mal zu lernen, hey, wie ist es denn, so zu arbeiten? Wie ist es denn, ein Team auch mit an die Seite gestellt zu bekommen, die dann mit einem etwas Größerem arbeitet?
Mhm. Ja, und wie siehst du Mark Zuckerberg heute? Wie ist dein heutiges Urteil?
Ja, schwierig. Mir fällt es schwer, über seinen Charakter jetzt so zu sprechen, weil ich habe das Gefühl, wir haben eigentlich sehr wenig von seinem Charakter gesehen über die letzten Jahrzehnte. Aber es ist, es scheint immer mehr durch. Wir hören sehr viel auch in Podcasts über seine Einstellungen zu bestimmten Themen rund um Frauen am Arbeitsplatz. Und ich habe das Gefühl, wir lernen ihn jetzt gerade als Bro ein bisschen kennen.
Okay.
Um das mal ein bisschen schöner zu schreiben. Also wirklich dieser Tech-Bro, der einfach sich cool fühlen möchte, sich aufspielt und ja, sich vielleicht auch in erster Linie auch auf konservativere Themen irgendwie eingestellt hat.
Mhm. Ja. Ja, da kommen wir bestimmt im späteren Verlauf nochmal zu, weil wir ja auch hier die Tech-Elite in Frage stellen wollen. Aber gerne nochmal so ein bisschen zurück zu dir. Du hast ja, wie gesagt, schon sehr jung erste Erfahrungen als Coderin gesammelt, wie du auch gerade dann schon berichtet hast, international gearbeitet. Was waren denn da so bislang so die größten Herausforderungen für dich? Was hat dich da am meisten auch geprägt?
Oh, die größten Herausforderungen, glaube ich, war meine Rolle in der ganzen Welt zu finden.
Mhm.
Also ich glaube, was wie viele Leute anfangen, beziehungsweise in die Tech-Welt quasi reinkommen, ist, ich möchte lernen zu programmieren. Und natürlich, nach ein paar Jahren merkt man, ah, okay, es gibt ganz, ganz viele Rollen eigentlich, die ich besetzen könnte. Von Data Scientist zu jemand, der wirklich Algorithmen designt oder zu jemandem, der vielleicht nur testet oder die Projekte leitet. Mhm. Also da gibt es ja ganz verschiedene Rollen in der Tech-Branche. Und ich würde sagen, aber ich musste diese Hüte erstmal alle mal anprobieren und mal schauen, wie ist das denn? Und was traue ich mir zu? Was will ich denn? Bedeutet das eigentlich, wenn ich keine gute Programmiererin bin, dass ich immer noch in der Tech-Branche arbeite? Ich weiß noch, dass am Anfang die Diskussionen wirklich auch unter den Kommentaren so waren, ja, wenn sie nicht gut programmieren kann, dann verdient sie diesen Titel nicht oder okay. Verdient sie es nicht irgendwie so überhaupt zu sagen, dass sie in der Tech-Branche ist. Und das ist so, ich bin so, ah, interessant. Für die Leute ist das der gleiche Stempel. So Programmiererin zu sein, ist gleich Tech-Branche.
Ja, verstehe.
Und das ist einfach so viel mehr und das ist so viel größer. Und ich glaube, das war vor allem so dieses Aufbrechen, glaube ich, von den verschiedenen Rollen, vor allem auch als Frau, dass man sich damit ja wohlfühlt, sage ich jetzt mal.
Ja, wie divers empfindest du denn diese ganze Tech-Branche? Hat sich das auch vielleicht verändert über die Jahre? Hoffentlich.
Also tatsächlich, also es ist fächerübergreifend. Mhm. In dem Sinne finde ich das schon sehr, sehr divers. Ich habe sehr viele Menschen erlebt, die Quereinsteiger sind oder aus verschiedenen Branchen auch in die Tech-Branche reinkommen. Dementsprechend finde ich das nach wie vor, kann man da in sehr diverse Rollen schlüpfen. Aber Diversität bezogen auf das Geschlecht innerhalb der Branche, das ist halt leider noch immer, das lässt noch immer zu wünschen übrig. Wir sind immer noch in der Minderheit als Frau oder beziehungsweise als Mensch, der sich jetzt als Frau identifiziert. Ich finde, es ist vor allem sehr schwierig, wenn wir uns die ganzen Studien einfach, also wirklich ins Studium blicken, also in die Universitäten reingucken, dann ist da der Funnel leider einfach sehr, sehr klein. Mhm. Und wenn halt Unternehmen beispielsweise nach Frauen in der Tech-Branche suchen und dann nur dort gucken, dann werden sie halt leider nicht oft fündig. Deswegen bin ich da sehr stark dahinter, dass man sagt, man guckt nicht nur auf, hat diese Person das Studium beendet in der Tech-Branche, sondern kann diese Person die Skills eigentlich, die ich verlange, kann sie programmieren? Hat sie das vielleicht auf andere Weise gelernt, in einem Bootcamp oder in einem Kurs?
Ja.
Die Person gibt es dann wiederum. Es gibt die Frauen, die da wirklich sehr gute Quereinsteigerinnen sind.
Ja, also auf jeden Fall auch ein Appell, mal nach links und rechts zu schauen und nicht immer nur auf die Dokumente, die man vielleicht irgendwo erworben hat, sondern auch auf mal die Person und die Fähigkeiten. Das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Was meinst du denn, müsste sich vielleicht schon generell so in Schule, Studium, also diese ganzen Bildungswege ändern, damit auch mehr junge Mädchen sich für Technik interessieren?
Ich glaube, sie sind sehr interessiert, aber sie werden sehr oft abgeschreckt. Ich kann zumindest von mir berichten, dass ich sehr lange in der Schule das geheim gehalten habe, dass ich in irgendeiner Weise
Fürs
Programmieren interessiert habe. Das hat sehr viele meiner Mitkommilitonen total überrascht, dass ich dieses Interesse habe. Aber das hat einfach damit zusammengehangen, dass Informatik, so wie es in der Schule gelehrt wurde, ich das komplett langweilig fand und ich mich damit nicht identifiziert habe, schon weniger mit den Nerds, die das irgendwie sehr gut beherrscht haben. Und ich dachte mir einfach nur so, hey, ich würde da gerne aber auch mitspielen und mitmachen, aber auf meine Art und Weise. Und so haben dann halt so Webseiten wie code.org schon sehr gut geholfen, um so mal eine Stunde wirklich mal zu programmieren oder mal eine Stunde so die Airbnb-Website nachbauen zu können.
Ah, cool.
Ich glaube, das ist das, wie man nicht nur Mädchen abholt, sondern generell Menschen, die Interesse haben, mit sehr niedrigschwelligem Angebot, was sehr, sehr divers einfach aufbereitet ist und querbeet kommuniziert wird. Also dass es nicht nur in der Schule mich erreicht hat, sondern auch in der Stadtbibliothek durch Banner oder auch in der Werbung oder durch verschiedene Podcasts. Also da muss man wirklich an verschiedenen Enden, glaube ich, reingehen.
Ja, okay. Ja, du bist ja wohl mit 19 Jahren für ein Kurzstipendium in Silicon Valley gegangen. Da möchte ich auf jeden Fall auch ein bisschen mehr drüber erfahren. Erzähl doch mal, wie war das? Wie ist es dazu gekommen?
Ich habe so gemischte Gefühle über diese Zeit mittlerweile.
Okay.
Und es ist ja schon mittlerweile 10 Jahre her, dass ich das gemacht habe. Aber Für mich war diese Reise einfach sehr besonders, weil ich an die Draper University gekommen bin. Das ist, wie es sich anhört, das ist keine richtige Universität. Die ist nicht, ne, die ist, also da wurde mir das Urlaubssemester nicht angerechnet an meiner alten Uni, weil das ja nicht auch als echte Universität gilt. Das ist nämlich von einem so, also ich glaube Millionär, wenn nicht, ich glaube, der ist kein Milliardär, aber von einem Millionär gegründet, der auch quasi sehr stark investiert hat in Tesla, in diese ganzen Unternehmen von Elon Musk auch als erstes investiert hat und generell ein gutes Auge, glaube ich, dafür hatte, jetzt so seine Investments einfach auch zu vergrößern über die Zeit. Und der hat halt immer alle 3 Monate 60 Leute international eingeladen, die dann über Entrepreneurship lernen konnten. Und das ist nicht so dieses typische, keine Ahnung, da wird dir was vorgetragen, sondern da kamen dann die Unternehmer, die halt wirklich in der Bay Area sehr, sehr bekannt sind, kamen dann halt rein und haben dann ganz genau erzählt, wie sie ihr Unternehmen aufgebaut haben und ihre Nummer dagelassen. Mhm. Das ist halt schon eine einzigartige Experience, würde ich sagen. Mhm. Neben dem Wissen, neben den Kontakten habe ich aber halt dann auch eine ganze Schippe bekommen von: So hast du zu sein als Unternehmerin.
Ach, ehrlich? Okay.
Oder so trauen wir dir zu, eine gute Unternehmerin zu sein. Und da wurden mir schon Werte auf jeden Fall mitgegeben. Ich will es nicht als Gehirnwäsche bezeichnen, aber da war auf jeden Fall eine gute Portion von: Das sind die Sachen, die wir gerne sehen wollen. So musst du sein. Und ich sehe diese Charakterzüge immer mehr auch.
Also bei anderen Tech-Leadern oder so, die auch so nach diesem Prinzip dann wahrscheinlich vorgehen, meinst du?
Ja, genau. Okay. Also da gab es, ich weiß noch, da gab es eine Woche, die hieß Survival Week.
Das klingt ja schon verheißungsvoll.
Das klingt schon krass, ne? Und in der Survival Week wurde uns nicht gesagt, was wir machen. Weil es hieß, ja, Unternehmer müssen auf alles gefasst sein. Und ich so, okay, und dann sind wir irgendwie einen Tag lang wandern. Wir wussten nicht natürlich so, wohin, was wir jetzt machen. Wir waren ganz, ganz lange wandern. Dann mussten wir irgendwie im Pazifik, im eiskalten Pazifik schwimmen.
Also Outdoor-Erfahrung.
Und dann mussten wir aber auch Bogenschießen lernen. Und dann aber, was halt super fremd war für mich persönlich, war, wir mussten wissen, wie man mit Waffen hantiert. Und dann kamen dann wirklich Menschen rein, die im Militär quasi gedient hatten und haben uns erstmal gezeigt, wie man Waffen verwendet. Und ich war nur so, was passiert hier gerade? Und das war halt wirklich immer mit diesen Werten verbunden von: Ein Unternehmen braucht immer die besten Waffen in seinem Metier.
Also metaphorisch eigentlich gemeint auch.
Immer metaphorisch. Und jetzt rückblickend muss ich sagen, war das, glaube ich, eine Experience, durch die keine 19-Jährige normal kritisch
schwierig,
hätte,
ne,
durchgehen können mit dem Wissen, was ich irgendwie damals hatte.
Ja, aber interessant, wenn du das so erzählst, ja. Also
ja, ich muss Buch dann mehr auch erzählen, weil, ja, wie gesagt, das ne, wenn der präfrontale Kortex erstmal ausgebildet ist mit 27, 28, denke ich mir so, ja, jetzt ist so an der Zeit, dass ich das kritische
nehme. Sieht man heute was anders.
Ja.
Aber das passt ja auch super zu dem Titel der heutigen Folge, also auch Tech-Elite hinterfragen. Und ich würde jetzt mal sagen, das Silicon Valley zählt ja immer noch zu der Tech-Elite weltweit. Und wenn ich das jetzt so raushöre, dann ja, wenn man da ein bisschen Abstand hat, dann sieht man doch einiges kritisch oder hinterfragt das Ganze, ob das jetzt unbedingt hätte sein müssen. Aber du weißt nicht, ob das heute da auch noch so praktiziert wird. Oder hat sich das mittlerweile geändert? Weißt du das?
Nee, das ist immer noch
so. Na, interessant, ja. Okay. Gut, dann verlassen wir vielleicht das Silicon Valley dann fürs Erste. Wie sieht das denn so hierzulande aus? Also hast du eine Region oder irgendetwas, wo du sagst, das ist so das deutsche Silicon Valley? Gibt's das überhaupt?
Ich mache die Vergleiche so ungern, weil das Silicon Valley ist einfach so speziell in der Kultur, genau. Mhm. Aber ich würde sagen, es gibt so kleine Oasen der Gründerwilligen, die auch nach Amerika schauen und die das auf jeden Fall als Vorbild nehmen. Mhm. Wir haben da die WHU vor allem, ne, die Elite-Universität WHU. Da hatte ich auch sehr lange sehr guten Kontakt, einfach weil ich sehr viele Freunde hatte, auch über das Börsenplanspiel. und das dann später auch von denen übernommen wurde, wo ich dann schon so gesehen habe, ah, okay, das sind die Werte, die sie reinbekommen. Und die haben sich sehr gedeckt, sage ich jetzt mal, mit diesem profitgesteuerten Wachstum auf jeder Ebene. Dann würde ich sagen, gibt es natürlich noch so die, ich weiß nicht, die Münchner Sparte, die TUM, die haben ja auch Accelerator, aber auch die Accelerator dort, das sehen wir immer wieder, ne? Also die Art und Weise, wie investiert wird, die ist ja nicht Silicon Valley spezifisch, die ist auf der ganzen Welt in ganz, ganz verschiedenen Ballungszentren auf die gleiche Weise quasi fortgeführt. Also es geht immer darum, hey, bist du ein Gründer? Meistens leider Gründer. Ich habe sehr, sehr wenige Frauen kennengelernt in diesen Bubbles. Mhm. Es gibt sie, aber ich habe sehr wenige kennengelernt. Und dann ist die nächste Frage, okay, willst du was gründen? Und dann gibt es keine alternative Frage daneben von, willst du das profitorientiert gründen oder nicht? Willst du vielleicht ein Non-Profit eher oder nicht? Warum willst du gründen? Diese Fragen gibt es so nicht. Es gibt nur das eine Modell und in das hat man reinzugehen, weil sonst sind die Investoren ja nicht investiert. Mhm. Ja, deswegen habe ich leider Gottes auch, ja, schade eigentlich drum, im Studium weder irgendwie von anderen Wegen gehört, wie man mit seiner Neugierde oder seinem Willen, was zu verändern, in andere Bereiche gehen kann, außer jetzt in die Unternehmensgründung. Mhm. Noch habe ich jetzt das Gefühl, dass ich als Persona da eigentlich gut aufgehoben war, also jetzt letzten Endes in der Startup-Welt. Ich habe da jetzt ein paar Lösungen für mich gefunden, wo ich sage,
das ist doch gut.
Ja, da kann man vielleicht ein bisschen die Hebel verändern und ein bisschen was anderes gründen. Und darüber rede ich auch sehr viel über LinkedIn, welche Werte für mich dann auch nochmal eine Rolle spielen. Aber das, also ich merke, da dürstet es sehr, sehr viele Menschen nach diesem Wissen oder nach diesem Blick, einfach weil der leider nicht so oft zu sehen ist.
Mhm. Ja, da würde ich direkt dann mal fragen, welche Werte sollte denn die Tech-Branche haben oder ne, was siehst du da, was unbedingt erfüllt sein muss?
Ja, also wir haben jetzt im Hinblick auch auf die neuen Technologien natürlich die Technologietrends wie KI immer mehr Fragen, wie die ethische Ausgestaltung ist, wie schnell wollen wir das eigentlich weiterentwickeln, was wir hier haben, wer soll eigentlich das investieren oder das nötige Geld investieren, welche Stimme wollen wir haben als Europa. Und was ich sehe, ist, dass wir sehr viel aus einer Angst heraus agieren, dass wir abgehängt werden. Wenn ich sage wir, dann meine ich die gesamte Investorenlandschaft als auch so der Staat Deutschland innerhalb der europäischen
Kontext,
Grenzen. Mhm. Genau. Da ist sehr viel kommuniziert von wir werden abgehängt, wenn wir jetzt nicht investieren. Und da ist so, there's some truth to that. Ja, das kann stimmen. Aber im gleichen Atemzug würde ich sagen, wir müssen aber auch ein bisschen dran arbeiten, wer wir eigentlich sein wollen. Und ich merke schon, dass wir als Deutsche da etwas für uns entdeckt haben, was sehr viel Vertrauen einfach weckt. Also wir haben ja verschiedene auch Umfragen gesehen unter Amerikanern, wenn eine KI, wenn man sagt, dass die in Deutschland produziert wurde oder aus Deutschland kommt, dann ist da ein Wert dahinter. Das heißt, die Menschen
Made in
vertrauen
Germany.
Dieser
KI
mehr. Genau. Und das ist ein ganz anderes Made in Germany, als es bisher der Fall war, sondern es war wirklich so, da haben sie das Gefühl, okay, die Deutschen achten auf ihre Daten, die Deutschen achten auf ein bisschen ethische Standards, sie achten darauf. Ich denke mir so, lass uns das doch ein bisschen weiter ausbauen. So, lass uns da wirklich eine wehrhaften AI-Act irgendwie aufstellen. Lass uns da mehr dran sein und zu fragen, was wollen wir eigentlich von dieser Technologie und wer soll sie mit halten. Und diese Werte ein bisschen auszuformulieren und zu sagen, okay, wenn wir sagen, wer denn mit kreieren kann, dann öffnen wir schon den Pool. Dann geht es nicht nur um den Gründer, den wir supporten müssen, sondern es geht um die ganzen Stakeholder. Was hat denn der Staat davon? Was haben denn die einzelnen Universitäten davon? Also so diese ganzen Standorte mal zusammen oder die Stakeholder zusammenzurechnen, das finde ich ist etwas, worauf wir uns eigentlich mehr konzentrieren sollten. Ich glaube, da ist nämlich auch Speed dahinter. Das muss nicht nur heißen, wir machen das jetzt alles langsam. Aber wenn wir immer nur aus dieser Angstnarrative an diese Sache rangehen, dann finde ich, können wir nur verlieren, weil Amerika wird immer größere Investitionen machen können. Mhm. Wenn wir nur in Geld irgendwie die Sache messen, dann haben wir verloren. Aber wenn wir in anderen Werten mal schauen, wo haben wir die Nase vorn? Wo sieht der Konsument uns als stärkere Entität an? Dann glaube ich, haben wir da wirklich etwas, was wir weiterentwickeln und aufbauen können.
Ja, also ich habe jetzt mitgenommen, du würdest eher so ein bisschen diesen gesamten Kreislauf auch mehr sehen, also dass alle Stakeholder auch mehr im Blick sind, dieser Gesamtüberblick und eben auch die Werte, wofür wir schon stehen, der Ruf, den wir haben, dass man da genau ansetzt und weitermacht. Anstatt sich vielleicht darauf zu fokussieren, was nicht geht und so.
Genau. Ne? Das heißt nicht, dass ich gegen große Investitionen bin. Das heißt es auf gar keinen Fall. Ich bin dafür, dass wir groß investieren müssen. Aber ich sage nur, diese Narrative, die wir haben, die muss sich ganz bisschen verändern. Es geht nicht nur darum, wer den meisten Profit irgendwie aus der KI zieht. Oder es geht wirklich um das große Ganze. Wie haben wir es geschafft, dort zu sein, wo wir dann später stehen?
Verstehe. Ja, du bist ja auch bei uns auf dem DIT 25 eingeladen, wie ich schon eingangs einmal erwähnt habe. Und da wirst du auch eine Keynote halten. Und ich finde den Titel super, muss ich sagen. Also wie die Tech-Elite den Fortschritt manchmal missbraucht. Da hört man ja mal sofort hin, ne, und denkt sich, oha, das muss ich mir doch mal anhören. Ja, vielleicht kannst du, ohne jetzt schon zu viel zu verraten, zumindest so ein bisschen Einblick geben, was du damit genau meinst und warum es auch so wichtig ist, diese Dominanz dann auch mal zu hinterfragen.
Also wir haben ja gesehen, dass führende Technologieunternehmen wie Meta oder eben auch Amazon, die man einfach genau in der ersten Reihe gesehen hat, würde ich sagen, bei der Inauguration von Trump, dass sie einfach immense wirtschaftliche Macht einfach erlangt hat. Und diese Konzentration von Reichtum und Einfluss, das ist jetzt nicht so, dass es das erste Mal da ist, sondern wir sehen es aber das erste Mal so ganz, ganz klar. Es ist wirklich schwarz auf weiß. Da hat jemand zugegeben, dass diese Menschen, diese wenigen Menschen, diese Oligarchenstrukturen gerade unsere Konversation bestimmen. Und ich finde, wir sollten mehr darüber sprechen, was das eigentlich bedeutet und wie diese kleine Bubble politische Macht gerade an sich reißt. Mhm. Weil wir sehen, dass es mit verschiedenen Weglassen auch von Regeln irgendwie stattgefunden hat. Wenn wir uns anschauen, die Lockerungen der Regeln zur Kampagnenfinanzierung beispielsweise in den USA, die hat es ja vor allem ermöglicht, dass so ein Elon Musk sich einen Präsidenten kaufen kann. Also das hat ja dazu geführt. Wir sehen in anderen Ländern beispielsweise, dass das jetzt, ich glaube, das war in Grönland, da müsste man kurz einen Fact-Check machen, aber dass das begrenzt wird, weil man dieses Modell halt eben sieht, so, oh, das wollen wir nicht, wir wollen nicht, dass unsere Politiker eingekauft werden. Und das würde ich mir eigentlich auch in Deutschland viel stärker wünschen. Wir haben schon eine Maßnahme für aus dem Ausland getätigte Investitionen in unser politisches Spektrum, aber es ist innerhalb der deutschen Grenzen ja immer noch in Millionenhöhe ja auch angesetzt und machbar. Und das sehen wir auch immer mehr, dass da mehr investiert wird. Und da sehen wir halt einfach diesen erheblichen Einfluss, den wir sehr wenigen, sehr, sehr reichen Menschen gewähren, einfach politische Prozesse auch zu verändern. Und ich würde gerne darüber sprechen, ohne es zu viel vorwegzunehmen, aber würde ich gerne ein paar Highlights rausnehmen, wo man eindeutig sieht, was ihre Interessen sind und wofür sie diese politischen Prozesse auch gerade umwandeln wollen. Also es geht sehr viel auch darum, die Narrative ja innerhalb der Gesellschaft zu bestimmen. Was wird als Problem überhaupt gesehen? Da haben wir natürlich die Themen Migration in den USA natürlich sehr, sehr stark besetzt, dass man den Menschen klar machen möchte, hey, es sind nicht die Milliardäre, die schuld an dem ganzen Debakel sind, wo wir sind, sondern es ist die Migration. Was natürlich falsch ist, aber was durch die Medien, durch die Kontrolle der Medien, genau, erzählt wird und gegeben wird. Und ich glaube, wenn wir jetzt nicht genau aufpassen und nicht jetzt genau das Ganze benennen können, dann wird es schwierig, auch hierzulande uns vor diesem vor dieser Ausübung der Macht irgendwie in Schutz zu nehmen.
Ja, was glaubst du denn, wie der Einfluss von Elon Musk vielleicht auch auf Europa und Deutschland überschwappen kann, so wie er gerade agiert?
Also, wenn ich aus meiner Sparte jetzt erstmal das Ganze bewerten müsste, dann bin ich ja sehr oft auf LinkedIn unterwegs und ja auch sehr, sehr gut vernetzt in der ganzen Unternehmerbubble. Ich würde sagen, da ist auf jeden Fall ein großes Stück Kritik an dem Handeln. Das sehe ich zum Glück. Er hat nicht in dem Sinne Einfluss darauf, dass man ihm jetzt genauso wie in den USA oder in vielen Teilen USAs abkauft, dass er dieses Genie ist und alles macht. Das finde ich extrem gut. Trotzdem merke ich, dass die Forderungen sehr oft Hand in Hand gehen. Wenn ich in die deutsche Unternehmerbubble schaue, dann wird da auch nach einem Bürokratieabbau verlangt. Da wird beispielsweise auch verlangt, dass man, also ich sehe da Cappies, ich habe sie 2-3 Mal gesehen von Menschen, die sagen, ja, ich bin kein Musk-Fan, aber make Europe great again, das muss es schon sein. Wir müssen wieder zurück an die Spitze und müssen uns wieder wir müssen in den Wettbewerb stärker gehen. Und da hört man dann auch so langsam heraus, so, vor allem jetzt in dieser politischen Debatte zu den Wahlen hat man so gesehen, die haben alle Farbe bekannt und was sie gewählt hätten. Und wir müssen wieder in die Wehrpflicht, einführen oder wir brauchen eine stärkere Bundeswehr. Ich denke mir so, okay. Von dem Individuum können wir uns abgrenzen als Deutsche von Elon Musk. Aber es fällt uns zunehmend schwer zu sagen, die Forderungen, die können wir von den Menschen trennen.
Verstehe.
Weil, genau, also wir sehen es ja auch schon an Lindner, der Einfluss von ihm, ein bisschen mehr Musk und Milley, das ist ja nichts anderes, als zu sagen, wir brauchen diese Forderungen auch. Und also so Bürokratieabbau auf allen Ehren, dafür bin ich natürlich ein Teil
auch hier.
Ja, ich habe mich schon über 10 Jahre für eine Digitalisierung ausgesprochen, aber das bedeutet ja nicht, dass ich jetzt unseren Regierungsapparat verkleinern möchte. Das bedeutet das ja nicht. Ich will nicht massig Menschen feuern, was ja gerade passiert in den USA. Das ist nicht die Idee dieser Forderung. Und was ich halt eben schon denke, ist, dass dieser Einfluss, da fehlt, glaube ich, ein Stück weit auch Medienkompetenz, wenn ich ehrlich sein müsste. Also,
das wird ja oft kritisiert,
ganz viele Menschen, glaube ich, die Bürokratieabbau schreien, denken, dass es eine ganz unschuldige Forderung ist, aber wissen nicht, dass es halt Milley-mäßig aufgefasst werden kann von, ich nehme die Kettensäge jetzt und oder ich hantiere wie Elon Musk das jetzt auch gemacht hat mit der Kettensäge und das ist jetzt für den Bürokratieabbau. Also das ist, wenn man das streng nehmen möchte, ist es dieselbe Forderung. Natürlich weiß ich, dass sehr viele Menschen, die das wiedergeben, nicht in diesem Geiste das Ganze fordern. Aber das muss man halt eben mittlerweile laut sagen und das muss man laut ausführen. Sonst kommt man in die Bedrohle. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde das schon gruselig. Also ich hätte schon gerne, wenn jemand auch sagt, wir müssen Migration begrenzen, dass auch immer mitgesagt wird, nein, Menschenrechte werden wir weiterhin achten, Asylanten werden trotzdem mit Respekt behandelt. Also diese Sachen
die Grundwerte der Menschheit, sagen, ne?
Ganz genau, weil diese Forderung eben auch von der AfD gestellt wird. Dass die Menschen, glaube ich, für diese Differenzierung nicht immer bereit sind, liegt in der Natur der Sache. Das wird in den sozialen Medien diskutiert und da passieren dann halt auch plumpe Aussagen, die dann nicht nochmal
in den Kontext auch gesetzt werden. Ne? Also oftmals sind das ja irgendwie einfach Aussagen, die aus dem Zusammenhang gerissen sind oder die vielleicht mit dem Wissen, das man hat, gar nicht so eingeordnet werden können. Und da sind wir auch wieder beim Thema Medienkompetenz und Social Media und so weiter. Also da gibt es ja auch viele Erhebungen und auch Kritik dran, dass da auch so ein bisschen mehr schulisch passieren muss und so weiter. Ne? Also das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz eigenes Thema, was man da beackern kann. Aber es gehört auf jeden Fall mit dazu. Da bin ich auch total bei dir. Das wird mich dann auch direkt mal zu der Verantwortungsfrage bringen. Und zwar, was ist denn deiner Meinung nach die wichtigste Verantwortung der heutigen Tech-Industrie gegenüber der Gesellschaft? Also insbesondere auch im Hinblick auf nachhaltige Innovationen. Wie sieht's aus mit dem langfristigen Blick? Also Enkelfähigkeit, sage ich jetzt einfach mal als Schlagwort. Was ist da so deine Meinung zu?
Verantwortung, Tech-Industrie, Gesellschaft. Das sind drei sehr große Worte. spannend, weil, also natürlich bin ich kritisch gegenüber der ganzen Tech-Elite, die sich gerade aufspielt. Es ist nicht so, dass sie keine Verantwortung übernehmen. Sie übernehmen Verantwortung ja auch vor allem, indem sie diese ganzen Prozesse gerade verändern, das Ganze erklären, was sie machen. Ich glaube, da, wo sie eben nicht Verantwortung übernehmen wollen, ist einzusehen, wo liegt die Wahrheit. Ich bin eigentlich ein großer Fan davon zu sagen, es gibt nicht die eine Wahrheit. Jeder Mensch hat seine eigene Vorstellung.
Absolut, ja.
Aber es ist ja trotzdem so, dass wir realistisch gesehen viele Menschen mit diesen Entscheidungen, wie wir ein Unternehmen aufbauen, ja, mitnehmen und beeinflussen. Also, keine Ahnung. Von der Entscheidung jetzt, dass Twitter, sorry, X, dass X das Fact-Checking aufgegeben hat. Ne? Also allein, dass es auch, dass die Korrektiv-Verträge also hier in Deutschland mit dem Fact-Checking-Unternehmen Korrektiv ihr Ende nehmen. Das werden wir halt schon sehen. Das ist diese Verantwortung, wo sie sagen, nein, wir nehmen diese Verantwortung ja ernst und wir werden das jetzt genauso machen wie überall anders auch, als Meta, als Unternehmen. Wir haben das Modell X gesehen und finden das super, ohne sich halt eben klar machen zu wollen, hat das so gut geklappt eigentlich?
Ja, was steckt da noch dahinter, ne?
Mhm. Genau, was steckt denn da noch dahinter? Ich möchte das deswegen so vorsichtig ausdrücken, weil ich glaube, ich sonst sehr schnell in eine Ecke komme, wo ich nur ranten kann über die ganze Bubble. Ich will nicht so wahrgenommen werden, als ob ich nur rante und keine Lösungen biete. Das ist nicht der Fall. Es gibt schon Ausnahmemöglichkeiten für mich ja, als User, der seine Meinung jetzt noch irgendwie kundtun möchte. Ich bin jetzt auf Blue Sky gewechselt. Das ist jetzt nicht das komplett bessere Medium, würde ich jetzt sagen. Wir wissen sehr wenig über die Menschen, die Blue Sky aufgebaut haben, aber es ist trotzdem etwas, wo ich sehe, hier findet eine Konversation statt, die, glaube ich, noch
das Diskurs. Den Wert,
die ich so sehe. Und hier ist auch eine Definition von freier Meinungsäußerung da, die für mich wirklich freie Meinungsäußerung spiegelt. Also das sagen ja die Kritiker ganz oft. Endlich können jetzt die ganzen Rechten auch ihre Meinung sagen. Und dann denke ich mir so, aber sie freie Meinungsäußerung bedeutet, dass man das ja ohne Angst auch machen kann.
Absolut, ja.
Vor irgendwie verfolgt zu werden oder in irgendeiner Weise degradiert zu werden als Mensch. Und das macht mich schon... Also das macht mir schon sehr große Sorgen, dass diese neuen Definitionen von wichtigen Grundpfeilern unserer Gesellschaft gerade umgemünzt werden. Was ist freie Meinungsäußerung? Wo können die Tech-Unternehmen hier wirklich, wirklich ihre Arbeit leisten? Und man merkt es halt schon an der Einstellung von Mark Zuckerberg, dass er sich jetzt mehr und mehr von Sheryl Sandberg distanziert hat. Dass er sagt, wir sind zu feminisiert in unserer Arbeitskultur, wir müssen mal ein bisschen mehr Härte durchlassen. Das macht mir schon sehr viel Sorgen und greift natürlich.
Ja, es greift auch um sich dann. Ne?
Geht ja auch irgendwo an. Also so, was bedeutet das, wenn du kritisierst, fraulich zu sein? Was bedeutet fraulich für dich?
Ja, da geht es ja schon los, ne? Also.
Genau.
Ja, das ist ja nicht mal eben so schwarz-weiß zu definieren. Ja. Ne? Also genau. Auf jeden Fall eine spannende Diskussion, kann ich da nur sagen. Ich wollte eben noch mal so einhaken, das passt jetzt vielleicht ganz gut. Was bedeutet dir das eigentlich persönlich, dann auch so offen über so Themen sprechen zu können? Ne? Oder jetzt zum Beispiel so eine Keynote zu halten. Wir haben ja jetzt auch hier eine große technische Community. Oder jetzt so einen Podcast hier mit uns zu machen und. Ne? Also auch auf LinkedIn aktiv zu sein. Also das ist ja jetzt auch nicht immer nur eine Richtung. Also du wirst ja auch bestimmt viel Gegenkommentare bekommen oder in eine Diskussion eintreten und so. Das ist ja auch nicht immer alles schwarz-weiß zu betrachten. Aber was bedeutet das für dich, dass du auch diese Möglichkeit hast? Und ja, wie wichtig ist eigentlich die Kommunikation über solche Thematiken?
Dafür würde ich gerne ein bisschen mehr ausholen, da ich beziehungsweise meine Geschichte damit begonnen hat, dass ich ja selber erstmal Probleme hatte in der Startup-Industrie. Das hat damit angefangen, dass ich gemerkt habe, dass dieses profitorientierte Wirtschaften allein für mich nicht die Lösung war, für viele der Probleme, die ich angehen wollte. Da war ich im Digital Health-Bereich. Mir war es zum Beispiel sehr wichtig, dass die Patienten gut umsorgt sind, dass ich keine x-beliebige App irgendwie auf den Markt bringe, die dazu beiträgt, dass man sich eigentlich nur messen möchte und sich selbst optimieren möchte ich weiß nicht, Nirvana. Aber es geht mir darum, dass wir bemerken, wir haben eine Verantwortung in der Tech-Industrie als Gründerinnen und das müssen wir ein bisschen für uns sehen. Und weil ich in den letzten 5 Jahren so oft dagegen gestoßen bin, gegen diese gläserne Decke von das sind Meinungen, die darfst du nicht vertreten, wenn du möchtest, dass Investoren in dein Unternehmen reinkommen oder investieren. Deswegen bin ich so laut. Deswegen bin ich so gerne für diese Themen mittlerweile auch
die Zielscheibe, kommunizierst darüber.
Genau. Aber ich muss schon sagen, also es ist schon eine Art kleine Zielscheibe geworden. Also ich kriege sehr viele Kommentare.
Ja, das meinte ich auch in meiner Eingangsfrage, dass ich mir das gut vorstellen kann. Das ist ja so kontrovers diskutiert und da wirst du ja wahrscheinlich sehr, sehr verschiedene Zielgruppen irgendwie auch automatisch anziehen, ohne das vielleicht auch zu wollen. Und deswegen wollte ich mich da auch mal erkundigen, weil ich das ganz spannend fand, wie da auch so die Kommunikation läuft, weil es einfach auch ein wichtiges Thema ist.
Ich bin aber wirklich immer noch sehr, sehr motiviert, weil ich auch sehr viel Zuspruch bekomme tatsächlich.
Ja, das hält einen ja auch aufrecht, ne?
Ich kann das nicht liken. Ja. Ich kann das nicht liken, wenn Arbeitgeber das sehen wird. Ich bin so, aber es geht doch nur um bessere Rechte. Mhm. Es geht doch nur um besseren Lohn. Es geht doch nur darum, dass wir als Gesellschaft
voranzukommen,
irgendwie ein bisschen stärkere soziale Konversationen führen müssen. Es kann doch nicht sein, dass das nicht gern gesehen wird. Aber ja, ich bin gerne jetzt die Spokesperson für diese Themen auf LinkedIn. Also
irgendeiner muss es ja auch sein, ne?
Genau, da kann ich gern followen.
Verlinken wir alles in den Shownotes.
Ich bin immer für eine Diskussion zu haben, auch in den Kommentaren.
Sehr gut.
Genau, das merken die Leute auch.
Ja, sehr gut. Ja, was ich noch spannend fände, auch für unsere Hörerinnen und Hörer, was würdest du vor allem jüngeren Menschen mitgeben, die in der Tech-Branche durchstarten wollen? Also wenn du vielleicht nochmal 10 Jahre jünger wärst und würdest jetzt deinem 19-jährigen Ich nochmal einen Tipp geben, was würdest du da jetzt sagen?
Ich würde sagen, versuch herauszufinden, was dir Spaß macht. Was genau ist es, was deine Augen zum Leuchten bringt? Und bis man das gefunden hat, wird man verschiedene Stationen ganz natürlich auch durchlaufen, wo man verschiedene Experimente mitmacht einfach. Von Programmierung zu KI-Kursen, zu interessiert mich vielleicht nur das Gründen, zu vielleicht bin ich einfach nur interessiert, wie Unternehmen gegründet werden und möchte über sie berichten, zum journalistischen Teil. Das sind alles kleine Stationen, die finde ich durch Praktika absolviert werden können oder kleine Bootcamps. Das müssen nicht immer diese großen Commitments sein von ich werde jetzt dort arbeiten für die nächsten 3 Jahre, sondern das sind wirklich ernsthafte Gespräche, die man mit Kolleginnen beim ersten Praktikum führen kann oder im Studium mit dem Professor. Da wirklich herausfinden zu wollen, hey, wer ist dieser Mensch, mit dem ich hier diese Journey eigentlich anfange und beginne? Weil ich bin der starken Meinung, dass jeder von uns Neigungen hat,
auf jeden
die
Fall.
Schon sehr tief verwurzelt sind. Und wenn man mit ihnen arbeitet, anstatt gegen sie zu arbeiten, dann, glaube ich, kommt sehr viel mehr raus am Ende, was einem Spaß macht. Und das würde ich versuchen, solange man noch kann, zu experimentieren und offen zu sein für auch neue Karriereentscheidungen.
Sehr schön. Dann kommen wir jetzt mal zur Abschlussfrage des Podcasts. Und zwar gucken wir da immer so ein bisschen in die Glaskugel. Was sind so die nächsten Entwicklungen, vielleicht 5 bis 10 Jahre? Ja, wo siehst du da die Tech-Branche? Wo siehst du X? Wo siehst du Amazon? Und wie sie alle heißen? Gibt es dann Facebook überhaupt noch? Oder? Was passiert mit den Playern?
Also ich glaube, die ganzen Unternehmen werden sich noch stärker in unser Leben ehrlicherweise einklinken, so schade es ist. Aber ich glaube, dieser politische Einfluss der Tech-Giganten, der beißt sich gerade fest. Also das sehen wir schon in verschiedenen Regeln, in verschiedenen Gesetzen, durch Gesetzesentwürfe, die überhaupt noch die nächsten Jahre durchgewunken werden. Das werden wir sehen. Und was ich aber, glaube ich, auch als Hoffnungsschimmer sehe, ist die ganze Seite von Menschen, die immer mehr darüber erfährt, weil wir jetzt diesen Trend sehen, dass es wirklich out in the open, vor unseren Augen passiert, dass da kein Hehl draus gemacht wird, dass wir Elon Musk mit einer Kettensäge einfach sehen. Das sind die Momente, die, glaube ich, viele Menschen dazu bewegen werden, zu sagen, Moment, ich glaube, ich will noch kritischer sein, was diesen Mann angeht und seine Produkte angeht. Wir sehen jetzt schon, dass weniger Teslas verkauft werden. Wir sehen jetzt schon eine stärkere Bubble, die sagt, wir werden alternative Unternehmen aufbauen wie Blue Sky. Wir werden unsere Amazon-Subscriptions kündigen. Ich glaube, diese Bewegung wird immer stärker. Wir werden mehr Magazine sehen, die sich auf diese kritischen Themen auch fokussieren. Wir werden, glaube ich, hoffentlich mehr Journalistinnen erleben, die Fragen stellen, die auch einfach unbequem sind. Mhm. Also ich glaube, das werden wir viel öfter sehen. Journalistinnen, die für uns den Weg ebnen werden für Themen als Gesellschaft, die wir ansprechen müssen. Und darüber freue ich mich.
Das klingt doch gar nicht mal so schlecht.
Da ist viel zu gewinnen. Genau. Da ist sehr, sehr viel zu gewinnen, vor allem hier in Deutschland. Dieses Modell müssen wir nicht nochmal replizieren. Das ist nicht etwas, was wir in den USA jetzt kopieren müssen. Es muss, und ich will auch kein zweites Silicon Valley hier in Deutschland.
Nee, ist vielleicht auch gar nicht so gut.
Genau.
Ja.
Wir brauchen eine
Nach dem, was du da eben berichtet hast. Also,
ja.
Genau. Ja, super. Vielen Dank, Aya. Also da kann man, glaube ich, Ewigkeiten und Stunden drüber sprechen. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf deine Keynote auf dem Deutschen Ingenieurtag am 15. Mai. Wir verlinken alle Infos in den Shownotes. Und jetzt bleibt mir nur nochmal zu sagen, danke für das spannende Interview.
Ich danke dir vielmals, auch für die Fragen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, sehr schön, freut mich. Ja, und wenn ihr da draußen jetzt noch Fragen habt, Kommentare habt, dann schreibt uns doch bitte einfach an podcast@vdi.de oder kommentiert die Folge. Ja, wenn ihr Themenwünsche habt, dann meldet euch einfach. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Technik aufs Ohr.